Das Thema unseres heutigen Abends lautet ja der Angriff in der Endzeit auf Familie und Kinder. Und zunächst möchte ich mal etwas zu der Position sagen, von der ich das Thema aufrollen möchte. Ich bin kein Psychologe, ich bin kein Pädagoge, kein Soziologe und auch kein Theologe. Auch sehen Sie keinen Familienvater vor sich. Ich bin als Journalist tätig und mein Geschäft besteht darin, viele kleine Informationspuzzlesteine zu sammeln und darüber nachzudenken, ob sie zusammengelegt nicht ein größeres Bild ergeben könnten, das viel mehr aussagt als 1, 2, 3, 4 Informationsschnipsel. Das ist der eine wichtige Teil. Ein anderer besteht darin, zu schauen, ob dieses Informationspuzzle irgendetwas mit der Bibel zu tun hat. Denn ich gehe an unterschiedlichste Themen heran, als Journalist und als Christ, für den die Bibel ja die Grundlage seines Glaubens darstellt. Und das ist die Ausgangsposition für das Thema unseres heutigen Abends, der Angriff in der Endzeit auf Familie und Kinder. In diesem Titel ist ja bereits eine Aussage formuliert, nämlich es erfolgt ein Angriff auf Familie und Kinder und dieser soll in der Endzeit stattfinden. Endzeit, was ist denn das überhaupt? Viele von Ihnen werden das wissen, aber ich gehe immer in meinen Vorträgen davon aus, dass auch Zuhörer da sind, die vielleicht noch nie etwas von der Bibel in größerem Maße gehört haben. Endzeit, was ist das überhaupt? Das klingt so nach Weltende, Weltenende, Apokalypse, Untergang des Globus. Sicherlich, alles hat und wird ein Ende haben, aber wie lange besteht die Erde schon? Warum soll ausgerechnet jetzt, heute, das Stichwort Endzeit von Bedeutung sein? Ich möchte Ihnen in einem ersten Teil vortragen, warum ich der Ansicht bin, dass wir in der Endzeit leben. In einem weiteren Teil wird es dann um den Angriff auf Familie und Kinder gehen. Und in einem letzten Abschnitt wollen wir darüber nachdenken, ob so ein Angriff überhaupt abgewehrt werden kann. Und dieser letzte Teil darf dann ruhig in eine Diskussion und in ein Gespräch einmünden, indem wir dann vielleicht auch gemeinsam über diese Problematik sprechen könnten. Denn ich denke, nicht einer alleine hat die Weisheit, um für große Problemstellungen die Lösung aus dem Ärmel zu schütteln. Aber im gemeinsamen Nachdenken, im Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen können wir vielleicht zu praktikablen Lösungen kommen. Also zunächst geht es um die Frage, warum leben wir heute im Jahr 2000 in der Endzeit? Gibt es Beweismaterial für ein möglicherweise baldiges Weltenende? Glaubt man einem prominenten Ökoaktivisten, hier dem Herbert Gruhl, der schreibt, hat ein Buch geschrieben, Himmelfahrt ins Nichts, der geplünderte Planet vor dem Ende. Glaubt man also diesem Ökoaktivisten, ja, dann steht die Erde bald vor ihrem Ende. Tatsache ist jedenfalls, die Energiereserven der Welt gehen zur Neige. Gibt man von den heute bekannten Reserven und der aktuellen Jahresfördermenge aus, dann wird es schon in 42 Jahren kein Erdöl mehr geben und in 60 Jahren auch kein Erdgas mehr. Die Kohlevorräte würden noch etwa 120 Jahre reichen. Der Endpunkt der sogenannten Energievorräte in der Erde ist also in Sicht. Was aber in den nächsten Jahren viel gravierender sein wird, ist allerdings der Wassermangel. Zwei Drittel der Weltbevölkerung droht bis zum Jahre 2025 ein Mangel an Trinkwasser. In nur 50 Jahren hat sich die Entnahmemenge aus Flüssen, Seen, Reservoirs und dem Grundwasser nach UNO-Berechnungen vervierfacht. Ohne Erdöl und ohne Erdgas könnte man ja noch irgendwie leben. Das müssen auch Milliarden Menschen im Übrigen auf dieser Welt sowieso jeden Tag. Außerdem gibt es ja mittlerweile auch andere Energiequellen wie die Brennstoffzelle, aber ohne Wasser. Also bei der Erdenergie und bei den weltweiten Wasservorräten ist der Begriff Endzeit keineswegs fehl am Platze. Wir wollen jetzt auf dieser Umweltschiene nicht weitermachen, sondern uns dem Begriff Endzeit aus einer anderen Perspektive nähern. Es ist die Perspektive der christlichen Bibel. Was sagt nun dieser Gott aus der Bibel zum Thema Endzeit? Jeder vierte Vers im Neuen Testament, so hat mal ein Leser von uns ausgerechnet, beschäftigt sich direkt oder indirekt mit der Endzeit. Da geht es um die letzten Jahre dieser Weltzeit, um die Zustände, die da herrschen werden, um das Auftreten des Antichristus, um die Wiederkunft von Jesus Christus und einem neuen Himmel und eine neue Erde, die Hoffnung der gläubigen Christen darauf und so weiter und so weiter. Betrachtet man sich die entsprechenden Verse etwas näher, sprich vom griechischen Grundtext aus, so wird man eines feststellen können. Die Bibel deutet eine gewisse Entwicklung innerhalb der Menschheitsgeschichte an, die auf einen ganz gewissen Höhepunkt zuläuft. Die sogenannte Endzeit hat mit dem Kommen Jesu Christi auf dieser Erde begonnen. Und nach neutestamentarischem Verständnis sind die letzten Tage aber kein punktuelles Ereignis, sondern sie erfüllen sich in verschiedenen Etappen. Allerdings strebt alles auf einen gewissen Höhepunkt zu, einer letzten Etappe, in der das Dämonische, in der das Satanische dann ungebremst wüten darf und wüten kann. Dieser Höhepunkt wird besonders deutlich im letzten Buch der Bibel beschrieben. Wir wissen das in der Offenbarung des Johannes, aber nicht nur dort. Würden wir uns beispielsweise mal das 18. Kapitel der Offenbarung vornehmen und uns etwas näher damit beschäftigen, brauchen Sie jetzt im Moment nicht aufzuschlagen, wird keine so eine große Rolle spielen, nur kurz angedeutet. Ja, dann würden wir feststellen, dass dort ein Abschnitt beschrieben ist, der durchaus voll zu unserer jetzigen Zeit passen könnte. In diesem Abschnitt wird beispielsweise ein System beschrieben, das sich rund um den Erdball ausbreiten soll, das alle Völker dieser Erde erfassen wird. Grob gesehen wird dieses System als Wirtschaftssystem beschrieben, in der nicht Politiker und Wissenschaftler oder Künstler tonangebend sind, sondern allein die Kaufleute. Und dieses System, in diesem System scheint nur eines von Bedeutung zu sein, das Geschäfte machen, das gnadenlose Geschäfte machen. Alles das, was wir heute unter dem Stichwort Globalisierung finden, zeigt deutliche Parallelen zu Offenbarung 18. Selbst das Internet ist nach meiner Auffassung dort versteckt beschrieben. Wer sich etwas näher damit beschäftigen will, die Topic-Ausgabe, die ausliegt, da ist die Titelgeschichte eben diese Sache. Aber darauf wollen wir jetzt im Einzelnen nicht eingehen. Das wäre ein abendfüllendes Thema für sich. Nur ich möchte darauf hinweisen, dass wir in einem Zeitabschnitt leben, in dem exakt das vorliegt, was die Bibel für die Endzeit beschreibt. Jemand vor 50 Jahren konnte sich beispielsweise nicht vorstellen, was die Bibel mit folgenden Worten meinen könnte. Und es, gemeint ist das, ist der antichristliche Geist in Form eines Tieres, und es machte, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihrer rechten Hand oder an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Alles nachzulesen in Offenbarung 13, 16 bis 18. Da ist im letzten Jahr unter der Nummer 5878155 in den USA ein Patent genehmigt worden und die Beschreibung dieses Patentes lautet so. Eine Methode wird präsentiert, mit der Verkaufstransaktionen durch elektronische Medien erleichtert werden können. Einem Individuum wird ein Barcode oder eine Zeichnung eintätowiert. Bevor die Verkaufsaktion vollzogen werden kann, wird die Tätowierung von einem Scanner eingelesen. Charakteristika der eingescannten Tätowierung werden mit den Merkmalen solcher Tätowierungen verglichen, die in einer Computerdatenbank gespeichert sind, um die Identität des Käufers festzustellen. Wenn das geschehen ist, kann der Verkäufer autorisiert werden, den entsprechenden Betrag vom Konto des Käufers abzubuchen, um den Kauf zu vollziehen. Als Patent genehmigt letztes Jahr 1999. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bibelpassage aus der Offenbarung noch präziser technisch umgesetzt werden kann. Ich könnte jetzt noch auf viele solcher aktuellen Parallelen zu sprechen kommen, die deutlich machen, dass wir nicht irgendwo in der Weltgeschichte stehen können, sondern einem ganz bestimmten in einem letzten Abschnitt. Auch der folgende Text scheint unserer Zeit wie auf den Leib geschrieben zu sein. Er steht nicht in der Offenbarung, sondern in einem Brief, den der Apostel Paulus etwa um das Jahr 67 herum, nach Christus natürlich, an den jungen Pastor Timotheus schrieb. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Als der Apostel Paulus diesen Brief schrieb, war er der Ansicht, dass die letzten Tage bereits in seiner Zeit, also in dem ersten Jahrhundert nach Christus, begonnen hätten. Wie wir ja schon hörten, sind diese letzten Tage nun kein punktuelles Ereignis, sondern erfüllen sich in Etappen. Allerdings strebt alles einem gewissen Höhepunkt zu, auf dem das Dämonische und Satanische ungebremst wüten darf. Ganz zum Schluss, so könnte man salopp sagen, ist dann wirklich die Hölle los. Das bedeutet, alles, was Gott der Schöpfer geschaffen hat, wird kaputtgeschlagen. Seine Schöpfung, seine Geschöpfe, seine Ordnung für das Zusammenleben der Menschen und so weiter. Und Hauptangriffspunkt wird natürlich das Ebenbild Gottes selbst sein, der Mensch, die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist hineingeboren in ein ganz bestimmtes Gefüge, nämlich das der Familie. Die Familie als Rahmen, in dem der Mensch fit gemacht wird für das Leben. Und zerstöre ich dieses wunderbare Gewächshaus Familie, ist das zarte Persönlichkeitspflänzchen schutzlos, jedem Sturm und Unwetter ausgesetzt. Die rauen Außenbedingungen werden dann diktieren, was aus diesem Pflänzchen wird, ob es zurückgeblieben dahin vegetiert, ob es verkrüppelt sein Dasein fristen muss, als lebendiger Pflegefall an irgendeinem gesellschaftlichen Tropf hängt oder ob es genommen wird und von irgendwelchen Gesellschaftstechnikern ein Pflänzchen nach Maß aus ihm gemacht wird, um dann in diesen künstlichen Garten einer schönen neuen Welt hineinzupassen. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema unseres heutigen Abends, der Angriff auf Familie und Kinder. Zunächst wollen wir uns noch einmal dem 19-Punkte-Katalog aus dem Timotheusbrief zuwenden, der den Menschentyp der letzten Tage beschreibt. Der Endzeitmensch wird als selbstsüchtig beschrieben, genau müsste es heißen, sich selber süchtig begehrend. Er wird als herzlos, gefühlslos, ohne natürliches Empfinden skizziert, auch als hemmungslos, unbeherrscht, allen seinen Impulsen freien Lauf gebend. Als unversöhnlich gemeint ist damit vom Grundtext, er kann keine Bindungen eingehen, keine Verbindlichkeiten einhalten und so weiter. Das ist der Menschentyp der Endzeit. Er ist selbstsüchtig und kann nicht mehr in Bindungen leben. Der bekannte Gießener Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter meint, seit 1975 präge sich der egoistische Durchsetzungswille weiter Teile der Gesellschaft aus. Individuelle Selbstverwirklichung ist das Lebensziel der Zeit, fasst Richter den aktuellen Trend zusammen. Solche Aussagen stimmen natürlich in Bezug auf die biblischen Aussagen nachdenklich. Interessant ist nun, dass innerhalb dieses 19-Punkte-Katalogs im Timotheusbrief auf die Familie ein ganz besonderes Schlaglicht fällt. Da heißt es, denn die Menschen werden den Eltern ungehorsam sein, undankbar, unheilig, anders formuliert, vor nichts zurückschreckend, herzlos oder noch anders gesagt, ohne natürliches Empfinden. Der Bibelausleger Hans Bürki schreibt dazu in der Wuppertaler Studienbibel. Diese Punkte können im Zusammenhang gesehen werden. Wer in der primären Umgebung der Familie die Unterordnung verwirft, weiß nicht mehr zu danken, er verliert die Grenze für sein Verhalten, nichts mehr hält ihn zurück. Er verliert das natürliche Empfinden, das im Vertrauen gegenüber den Eltern überhaupt erst empfangen und entfaltet werden konnte. Da er die engste und erste Bindung und Verbindlichkeit verweigert, ist er überhaupt nicht mehr fähig, sich zuverlässig zu binden. Kurz und knapp gesagt, der Mensch verliert alle Chancen, sich natürlich, sprich nach den guten Schöpfungsordnungen Gottes zu entwickeln. Dass es in Deutschland kaum noch Normalfamilien gibt, ist nun wirklich für Sie wahrscheinlich keine Neuigkeit mehr. Als Normalfamilie gilt ein ordentlich verheiratetes Ehepaar mit gemeinsamen leiblichen Kindern. Wie viele Normalfamilien dieses Typs in Deutschland noch existieren, kann Ihnen niemand sagen bei uns in Deutschland. Nämlich, nach amtlichen Statistiken zählen zu den Familien die verheirateten Paare mit und ohne Kinder und die Alleinerziehenden. Nach dieser Definition gibt es 22,4 Millionen Familien in Deutschland, etwas mehr als die Hälfte davon hat Kinder. Ein Familienpapier der CDU aus dem Jahre 1999 kommt zu der Einschätzung, in Zukunft wird es mehr Alleinerziehende sowie eine Vielzahl von alternativen Lebensformen geben. Alternative Lebensformen, das sind beispielsweise das Zusammenleben von Homosexuellen oder das Zusammenleben von zwei Männern plus einer Frau oder umgekehrt. Ein weiterer großer Block, so die CDU-Prognose, werden die Familien mit einem Stiefelternteil sein. Dazu gehören dann meine, deine und unsere Kinder. Die Familie als Keimzelle der Gesellschaft, als klar umrissene soziale Einheit, löst sich langsam aber sicher auf, weil der einzelne Mensch auf die Vermehrung seines individuellen Glücks ausgerichtet ist, glaubt der Professor für Familienforschung Vasilios Fetanakis aus München. Er ist kein Christ. Die Menschen veredeln mehr und mehr ihre Selbstsucht, wollen das persönliche Glück qualitativ und quantitativ vermehren. Und das hat natürlich Risiken und Nebenwirkungen und das hat natürlich auch seinen Preis. 1997 wurden in Deutschland 190.000 Ehen geschieden. Über 150.000 Kinder wurden zu Scheidungskindern. Die Technische Universität Chemnitz versuchte durch eine Befragung von 5.000 Personen herauszufinden, ob Scheidung ansteckend ist, in Anführungszeichen natürlich, ansteckend. Das heißt, ob Kinder aus gescheiterten Beziehungen in ihren Ehen Gefahr laufen, sich schneller scheiden zu lassen als andere. Die klare Antwort lautet, ja, Scheidung ist ansteckend. Wenn zwei Scheidungskinder sich heiraten, ist es besonders schlimm. 2,5-mal höher liegt ihre Rate, sich scheiden zu lassen, als bei Kindern, die aus intakten Familien kommen. Zu dieser emotionalen Katastrophe bei Scheidungen kommt zumeist auch noch eine materielle hinzu, die auf die Biografie des heranwachsenden Menschen ruinöse Auswirkungen haben kann. Viele Alleinerziehende mit Kindern sind arm. Arm bedeutet in Deutschland, dass eine erwachsene Person weniger als 700 Mark monatlich zur Verfügung hat. Mehrere Studien in der letzten Zeit haben gezeigt, dass besonders unter den Kindern und Jugendlichen die Armut sehr stark zunimmt. Ein Hauptfaktor dafür ist neben der Arbeitslosigkeit der Eltern die starke Zunahme des Anteils an Alleinerziehenden. 40% dieser Einelternfamilien mit Kindern werden amtlicherseits bereits als arm eingestuft. Das ist natürlich alles nach westeuropäischen Standards bemessen. Und Armut hinterlässt bei unseren Kindern und Jugendlichen Spuren. Eine Untersuchung der Weltgesundheitsbehörde WHO unter Kindern aus Nordrhein-Westfalen, also hier bei uns, befasste sich mit den körperlichen, psychischen und sozialen Gesundheits- und Krankheitszuständen von armen Kindern und Jugendlichen. Das Ergebnis? Kinder, die unter der Armutsgrenze leben müssen, zeigten soziale Auffälligkeiten, Leistungsstörungen, psychosomatische Störungen. Solche Kinder brachen soziale Kontakte ab, hatten Angst vor Hänselungen aufgrund ihrer Armut und sonderten sich ab. Dieses Verhaltensmuster bleibe leider nicht auf die Kinder- und Jugendzeit beschränkt, sondern werde in das Erwachsenenalter mitgenommen, sagen die Forscher. In der westlichen Welt wachsen ganze Generationen heran, die nie das Handwerkszeug gelernt haben, womit man wenigstens versuchen könnte, eine glückliche Partnerschaft und eine harmonische Familie hinzubekommen. Natürlich hat man diesbezüglich nicht alles in der Hand, aber diese Heranwachsenden haben diesbezüglich nur wenig in die Hand bekommen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Erst in der letzten Zeit wird vielen Wissenschaftlern im pädagogischen und psychologischen Bereich klar, was es bedeutet, dass viele Kinder ohne den leiblichen Vater aufwachsen müssen. In den USA fand man heraus, dass 85% aller verhaltensgestörten Kinder aus Beziehungen ohne Vater kommen. 63% aller Kinder, die Selbstmord begingen, kamen aus Familien ohne Vater. Der deutsche Professor für Psychotherapie und Psychosomatik, Lehrstuhlinhaber an der Freien Universität in Berlin, Horst Petri, schrieb ein sehr aktuelles Buch zu dieser Thematik. Es heißt das Drama der Vaterentbehrung. In einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin Focus sagte Petri: Der Verlust des Vaters beeinträchtigt auf dramatische Weise die Entwicklung eines Kindes. Die tiefgreifenden seelischen Konsequenzen wurden in der Öffentlichkeit bisher weitgehend geleugnet. Dabei handelt es sich bei den betroffenen Kindern oft um regelrecht traumatische Erfahrungen, die für die gesamte Lebensspanne von der Kindheit bis ins spätere Erwachsenenalter prägend sind, so Petri. Die Jungen, die Knaben, hält Petri besonders für gefährdet. Jungen benötigen für den Aufbau ihrer männlichen Identität den Vater. Dass sie stärker vom Vaterverlust betroffen sind, zeigt sich nicht nur im Leistungsbereich oder in der Kriminalstatistik, sondern auch in der Art, wie sie ihrerseits ihre Bindungen eingehen. Sie laufen Gefahr, später ihre eigenen Kinder allein zu lassen. Auf die Frage, können Lebensabschnittspartner der Mütter den ursprünglichen Vater ersetzen, antwortet Petri: Wir wissen von Studien mit Kleinkindern, dass ein häufiger Wechsel von Beziehungspersonen zu Orientierungslosigkeit führen kann. In den USA bestehen nur noch 26% aller Haushalte aus verheirateten Ehepartnern mit Kindern. Anfang der 70er Jahre waren es noch immerhin 45%. Diese Erkenntnisse aus den USA, die Untersuchungen aus Deutschland, sie zeigen, die Familie ist ein unersetzliches Fundament für ein ordentliches und gesundes Lebenshaus. Der schon gerade erwähnte Psychoanalytiker Horst Petri schreibt in seinem Buch weiter: Entscheidend für die psychische Entwicklung des Kindes sind seine Beziehungen. Und da ist es eben nicht egal, wer sich um das Kind kümmert. Das Kind braucht Vater und Mutter, braucht ja das komplexe Bindungs- und Beziehungsgefüge zu Mutter und zum Vater. Die englische Entwicklungspsychologin und Bestsellerautorin Penelope Leach bringt dies mit einem einfachen Bild auf den Punkt. Sie schreibt: Wenn ich Zucker und Milch in meinem Kaffee haben will, ist es eben nicht dasselbe, wenn ich 2 Portionen Zucker, aber keine Milch bekomme. Vater und Mutter ergänzen einander in ihren Unterschieden. Umfragen bringen immer wieder aufs Neue ans Tageslicht: Eine funktionierende Ehe, eine glückliche Familie mit Kindern stehen bei jungen Leuten von heute nach wie vor ganz, ganz hoch im Kurs. Aber diejenigen, die diesen Wunsch äußern, sind immer weniger in der Lage, ihn auch zu realisieren. Sie sind unfähig, auch deshalb unfähig, weil sie unfähig gemacht wurden. Scheidungen, vaterlose Gesellschaft, Einkindfamilien, antiautoritäre Erziehung. Die antiautoritäre Erziehung der 70er Jahre hat in den Köpfen der folgenden Generationen ein Chaos hinterlassen. Nach Auffassung des christlichen Psychologieprofessors Michael Dietrich ist das Hauptproblem von Kindern und Jugendlichen unserer Tage, dass sie immer seltener ethische Normen gezeigt bekämen. Diese Orientierungslosigkeit führe zu Neurosen, Essstörungen, Beziehungsstörungen und Depressionen oder schlage auch in Aggression um. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten ergeben, dass Kinder Verhaltenskriterien brauchten. Die Kinder der antiautoritären Erziehung, die Eltern von heute, sind unsicher in Bezug auf Verhaltenskriterien. Sie haben von Kindesbeinen an nicht einüben brauchen, nie gelernt, das gelernt. Eine verhängnisvolle Kettenreaktion ist im Gang. Wir müssen erkennen, Das Lebenshaus Familie ist an mehreren Stellen marode und fällt langsam, aber sicher in sich zusammen. Nur wenige unternehmen etwas, um es zu sanieren, ja, oder zu stabilisieren. Eher das genaue Gegenteil findet statt. Kräfte sind am Werk, die das Lebenshaus Familie restlos zum Einsturz bringen wollen. Zurzeit arbeitet eine Kommission unter Vorsitz des früheren deutschen Bundespräsidenten Roman Herzog an der Ausarbeitung eines Grundrechtskataloges für die Europäische Gemeinschaft, auch Europäische Charta genannt. Ein erster Entwurf soll bereits im Juli fertig sein. Die Endfassung soll schon Ende 2000 von den Regierungschefs der Europäischen Union in Nizza unterschrieben werden. Und diese Europäische Charta könnte eines Tages die Verfassung für das vereinigte Europa werden. Welche Leitbilder, welche gesellschaftlichen Leitbilder werden in dieser europäischen Charta zu finden sein? Der mächtige Frauenausschuss im Vorbereitungskomitee hat bereits erste Forderungen formuliert. Da heißt es, Rechte der Familie als solche existieren nicht. Es gibt nur Rechte des Einzelnen, von Frauen, von Männern und Kindern. Eine weitere Forderung, die Charta der Grundrechte sollte eine Klausel über ein Verbot der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung enthalten. Allein diese beiden Schwerpunkte zeigen bereits, wo vermutlich der Zug hinfahren wird. Ein neues Bezugssystem für das Zusammenleben der Menschen in Europa soll in der europäischen Verfassung verankert werden, was dem Menschen eine totale Freiheit verspricht. Wenn zwei Homosexuelle heiraten wollen, warum nicht? Wenn sie Kinder adoptieren wollen, warum nicht? Ein neuer Trend aus den USA kommend ist die Ehe zu dritt, zu viert oder zu fünft, warum nicht? In kaum einem anderen Bereich des sozialen Lebens haben sich die vorherrschenden Auffassungen in den letzten zwei Jahrzehnten stärker gewandelt als im Bereich von Ehe und Familie. Auf alle möglichen Arten und Weisen versucht man, die traditionelle Lebensform der Familie zu kippen. Beispielsweise auch mit einer neuen Geschlechtertheorie. Nach einem Bericht des deutschen Nachrichtenmagazins Focus wird diese neue Geschlechtertheorie bereits an einigen deutschen Universitäten gelehrt. Diese Theorie nennt sich Gender Studies und kommt aus den USA und propagiert, erst wenn es keine klassischen Männer- und Frauenrollen mehr gibt, könne man eine unterdrückende Männerherrschaft abschaffen. Dadurch werde es besser auf dieser Welt, wird versprochen. Studies wurden von radikalen Feministinnen ausgedacht und unter sozialwissenschaftlichem Gewand in die Universitäten eingeschleust. Die Cheftheoretikerin der Lehre, Judith Butler, besitzt einen Lehrstuhl an der Universität Berkeley in den USA. In Deutschland kann man bereits an der Humboldt-Universität in Berlin einen Magisterabschluss für Gender Studies machen. Folgt man dem Lehrgebäude dieser Gender Studies, dann sind alle Menschen in Wirklichkeit geschlechtsneutral. Das Benehmen und das Seelenleben sei in Wirklichkeit ein Produkt der Erziehung. Alle Menschen würden hetero- und homosexuell empfinden, deshalb könne man von heute auf morgen sein sexuelles Empfinden ändern. Leitfiguren für diese Gender Studies sind Lesben, Schwule, Transvestiten und Transsexuelle. Focus befürchtet, dass der Gender-Virus aus den Universitäten schnell auf die Volkshochschulen, die Schulen und die Kindergärten überspringe und Kindern eine männliche wie weibliche Psyche anerzogen würde. Erste Experimente dafür gäbe es schon, und das stimmt auch. Anfang letzten Jahres gab das Bundesland Hamburg einen neuen Lehrplan heraus. Darin sollten sich bereits Erst- und Zweitklässler mit Homosexualität beschäftigen. Die rot-grüne Regierung möchte so früh wie möglich Vorurteile gegenüber Homosexuellen abbauen helfen. Die neuen Schulpläne sehen vor, dass sich 6- und 7-Jährige mit hetero- und homoerotischen Spielen beschäftigen sollen. Rollenspiele, Fantasiereisen, Fragebögen und Talkshows sollen über gleichgeschlechtliche Liebe aufklären. In der Sekundarstufe 1, also 7. bis 10. Klasse, wird das Thema Homosexualität noch vertieft, um, Zitat, sich über die gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung klar zu werden. Im Artikel 6 des deutschen Grundgesetzes heißt es, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Unser Grundgesetz. Eine klare Aussage. Tatsache ist aber, dass Eltern Woche für Woche erleben müssen, dass mysteriöse Miterzieher wie aus dem Nichts auftauchen und nach ihren Kindern greifen. Diese Miterzieher nehmen sich das natürliche Recht heraus, das eigentlich nur den Eltern zusteht. Und das betrifft nicht nur die Schule. Bild-Zeitung, Pokémon, eigentlich muss es heißen Pokémon. Unsere Kinder leben in einer anderen Welt und wir verstehen sie nicht mehr. Diese Aussage der Bild-Zeitung, ja, ist eine Wahrheit niedergeschrieben, die ich als größten Angriff auf unsere Kinder einstufen möchte. Es entsteht eine zweite Welt, eine elektronische Welt, eine Medienwelt, eine Internetwelt, kurzum, es entsteht eine künstliche Welt. Eine Welt erschaffen von Menschen mit Hilfe von Elektronik und Maschinen. Und diese zweite Welt buxiert langsam, aber sicher die erste Welt in den Hintergrund. Junge Menschen werden dazu verführt und auch dazu gedrängt, in diese zweite Welt einzudringen und sich dort wohlzufühlen. Sie lernen, nach den Regeln dieser zweiten Welt zu leben. Dies hat Folgen. Folgen, über die wir jetzt nachdenken wollen. Unser Thema lautet ja der Angriff in der Endzeit auf Familie und Kinder. Das Kapitel Familie haben wir schon angesprochen, nun wenden wir uns verstärkt den Kindern zu. Ich sagte zu Anfang, dass am Ende der Zeit das Dämonische und Satanische glanzvolle und grausame Triumphe zugleich feiern wird. Deshalb, weil die Menschen, weil wir es wollen. Mit der Etablierung dieser zweiten Welt, dieser E-Welt, was als Abkürzung für elektronische Welt stehen soll, aber auch für Ersatzwelt, mit dieser E-Welt scheint das Antigöttliche auf die absolute Siegerstraße eingebogen zu sein. Denn was erleben wir im Moment? Eine zweite Schöpfung entsteht, eine Welt aus Bits und Bytes, die versucht, die erste Schöpfung, die Schöpfung Gottes, so originalgetreu, wie es irgendwie geht, nachzuahmen. In England hat jetzt die erste elektronische Nachrichtensprecherin ihren Dienst aufgenommen. Sie heißt Anna Nova, übersetzt die neue Anna, ein künstliches Menschwesen, erschaffen im und durch den Computer. Sie erscheint auf dem Fernsehschirm und verkündet Nachrichten aus der wirklichen, aus der realen Welt. Kopien erscheinen im Gewand von Originalen. Beispiel Robert T. Online, der freundliche Herr im Computerlook, der in den letzten Wochen ja uns den Börsengang von T. Online schmackhaft machen wollte. Man gewöhnt sich an diese E-Welt mit ihren E-Wesen und akzeptiert sie als real. Nur sie ist es nicht. Dreht irgendjemand die Sicherung raus, ist alles blitzartig zu Ende. Und diese Welt ist nicht harmlos. Sie wird uns und sie hat uns schon zu anderen Menschen gemacht. Ganz besonders die Kinder und Jugendlichen. Sie werden zurzeit systematisch umerzogen, zielgerichtet programmiert, um für die E-Welt kompatibel zu sein, um sich da voll einpassen zu können. Diese Gewöhnung an diese E-Welt aus zweiter Hand beginnt ganz harmlos und kommt bunt und fröhlich daher. Diese E-Welt-Agenten sind nett und heißen beispielsweise Tinky, Winky, Dipsy, Lala und Po, bekannter unter ihrem Sammelbegriff Teletubbies. Diese britische Fernsehserie für Kleinkinder ist zurzeit eine der erfolgreichsten der Welt und läuft bei uns im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm. Aber warum haben diese kleinen Wesen mit ihrem Blabla-Baby-Wortschatz Antennen auf dem Kopf und einen Bildschirm im Bauch? Immer wenn in der Kinderserie die reale Welt eine Rolle spielt. Wenn beispielsweise gezeigt wird, wie ein Kind sich die Schuhe zubindet, geht vorher dieser Fernsehbildschirm in einem der Teletubbies an und dann, erst dann, wird der Film gezeigt mit dem Kind. Der Teletubby-Bildschirm ist das Tor zur realen Welt, der Fernseher als Pädagoge der Eltern überflüssig macht. Hier werden Botschaften an die kleinen Kinder abgesetzt, die Wirkungen haben werden. In die Kinderpersönlichkeit werden Richtungsschilder eingebrannt, die eine ganz bestimmte Wirkung hinterlassen werden. Originalwelt und E-Welt schwimmen ineinander. Und das hat System. Auf der letzten Spielwarenmesse in Nürnberg wurde von der renommierten deutschen Spielwarenfirma Ravensburger der Storyteller vorgestellt. Was ist das? Der Storyteller, zu Deutsch Geschichtenerzähler, ist ein neuer, lustiger Spielgefährte für Kinder. Sein Körper ist ein Buch, in Buchgestalt. Dieses Buch hat Arme und Beine, Augen und einen Mund. Und der besondere Knüller, dieses Storyteller kann sprechen, kann singen und kann schmusen. Der Storyteller kann 500 Wörter aufgrund einer hervorragenden Spracherkennung verstehen und sprechen. Das Kind kann mit dem Storyteller, mit diesem Spielzeug, ein Gespräch in Anführungszeichen führen und dabei beispielsweise Worte lernen. Der Clou an diesem neuen Spielzeug, der Storyteller kann über Funk mit einem PC, einem Personal Computer in Verbindung treten und von dort mit neuer Software gefüttert werden. Auf der letzten Spielwarenmesse in Hongkong wurde bereits die nächste Generation von solchen intelligenten elektronischen Spielzeugen vorgestellt. Sie können direkt über den PC an das Internet angeschlossen werden. Somit kann jemand über das Internet und über dieses Roboterspielzeug ein Kind ansprechen, mit ihm reden, tja, es praktisch fernsteuern. Aber was wird diesem Kind gesagt werden? Was wird ihm beigebracht werden? Zu was wird man das Kind auffordern? Wer wird für diese Inhalte verantwortlich sein, wenn sie denn so kommen? Vielleicht ein europäisches Erziehungsministerium? Oder ein Kultusministerium einer Weltregierung, das unsere Kinder auf neue gesellschaftliche Leitbilder hin programmiert. Technisch wäre das kein Problem mehr. Durch das Internet ist unser Globus zu einem Dorf geworden. Und über Inhalte sind natürlich auch Begriffe steuerbar. Und wenn die Vokabelfamilie eliminiert wird, ausgelöscht wird, tja. Der Storyteller ist noch ein Gegenstand. Ein Buch mit Armen und Beinen. Wann wird an seiner Stelle ein menschenähnlicher Roboter treten? In Japan wird bereits fieberhaft an Robotern in Menschengestalt gearbeitet. Zurzeit ist man dabei, einem Robotermädchen das Lächeln einzuprogrammieren. 2003, nicht mehr lange hin, soll das digitale Ebenbild des Menschen fertig sein. Interessant ist, wie Mitsuo Kowato, ein führender japanischer Roboterdesigner, seine Arbeit begründet. Er sagt, in Japan glauben wir nicht an Gott. Und deshalb haben wir auch keine spirituellen Blockaden, menschenähnliche Geschöpfe zu entwickeln. Der Mensch glaubt, eine eigene perfekte Schöpfung fabrizieren zu können. Mit Hilfe der Technik will er ein Paradies aus der Erde aus dem Boden stampfen, in einem Paradies auf dieser Erde schaffen. Einer der Vordenker dieser neuen Welt ist Hans Moravec, Begründer des Robotikinstitutes der amerikanischen Carnegie Mellon Universität. Er glaubt fest daran, dass in Kürze die biologische Lebensform abgelöst werden kann durch die digitale Lebensform. Vor kurzem traf sich Moravec mit anderen Vordenkerkollegen seiner Zunft zu einer Diskussion und sie philosophierten darüber, wie die Umwandlung von biologisch in digital vonstatten gehen könnte. Schon in gut 100 Jahren werde es den Supermenschen geben. Man werde dann das gesamte Bewusstsein des Menschen elektronisch erfassen können, denn der Mensch sei ja nichts anderes als die Summe seiner Hirnfunktionen und die könne man eben elektronisch abspeichern. Diese hirnliche Datenmenge werde man dann auf einen Zentralrechner spielen, der sich im Körper des Roboters, eines Roboters befindet. Der Mensch sei dann ein per Computer gesteuerter Roboter. Digitales Leben werde dann biologisches Leben ersetzen. Dann, so sagen diese Leute, sei auch ewiges Leben garantiert, weil die Datenmenge des Gehirns beliebig oft kopiert werden könne. Die Vordenker dieser Welt sind so euphorisch, dass sie sagen, wir werden Gott ersetzen. Das ist der scheinbare Triumph des Antigöttlichen in der Endzeit, auf den wir stramm zusteuern. Originalschöpfung ersetzt, Originalgeschöpfe ersetzt, Originalschöpfer ersetzt, Gott und Mensch werden abgeschafft, sie sind überholt durch eine technische Entwicklung. Dieses Neue kann aber nur geschehen, wenn das Alte, Bekannte ausgelöscht wird. Und das wissen die Macher sehr genau. Und hier kommt wieder unsere Familie ins Spiel. Da sagt zum Beispiel Peter Drucker, jahrzehntelang angesehener Managementpapst, Gesellschaft, Gemeinschaft, Familie, das sind alles bewahrende Einrichtungen. Sie versuchen, Stabilität beizubehalten und Veränderungen zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen. Da die Funktion der neuen Gesellschaft jedoch darin bestehe, Wissen arbeiten zu lassen, mit Werkzeugen, Prozessen und Produkten, müsse man sie auf ständigen Wandel hin organisieren, meint Drucker. Der Zukunftsforscher Alvin Toffler erklärt das aus einer anderen Perspektive. Er sagt, die Familie ist keine unabhängige Variable. Sie hängt damit zusammen, wie wir arbeiten. Sie hängt mit Technologie, Kommunikation und anderen Teilen des sozialen Systems zusammen. Sie ist Teil eines großen Systems. Wenn man all die anderen Teile dieses Systems verändert, dann verändert man auch die Familie, so Toffler. Ständiger Wandel auf allen Ebenen ist für die Macher der Informationsgesellschaft einer der wichtigsten Punkte und eines der wichtigsten Prinzipien. Und da kann man eben Konstanten, unveränderliche Größen wie die der Familie nicht gebrauchen. Man braucht den isolierten Menschen, der Mutterseelen allein da steht, mit dem man dann schneller machen kann, was man will. Wir erkennen, wir befinden uns hier in einem sehr fein gesponnenen Spinnennetz und das Ganze geschieht alles nicht zufällig. Vieles ist strategisch aufeinander abgestimmt, ohne dass man jetzt irgendwo ein irdisches Headquarter, eine Zentrale ausmachen könnte, von der alles aus zentral und global gesteuert wird. Der Angriff in der Endzeit auf Familie und Kinder, er ist ein totaler. Und er hat meines Erachtens als Endziel, dem Menschen das Gesicht zu nehmen, sprich das Ebenbild Gottes in ihm restlos auszulöschen. Und dazu gehört auch etwas, was Shirley Turkle, Professorin für Wissenschaftssoziologie am berühmten Massachusetts Institute of Technology in den USA, in ihrem Buch Leben im Netz so beschreibt. Computer tun nicht nur Dinge für uns, sondern auch mit uns. Und dies betrifft auch unsere Sicht von uns selbst und anderen. Turkle fragte sich, verändert sich die menschliche Identität in Zeiten des Internets, wenn Menschen eintauchen in diese E-Welt? Und sie kommt zu dem Ergebnis, ja, die menschliche Identität verändert sich. Die Wissenschaftlerin interessiert sich ganz besonders für interaktive Computerprogramme, für Spielprogramme, die ein aktives Mitmachen des Spielers einfordern und in denen der Spieler eine selbstgewählte Identität annehmen kann. Diese neue Identität verkörpert eine Figur, die ausschließlich in der Computerwelt, Anführungszeichen, lebt und von einem Computerbenutzer am heimischen PC entwickelt und von dort in die Welt der Bits und Bytes geschickt wird. Ich baue mir also so einen Robert T. Online oder so eine Anna Nova selbst am heimischen Computer und verleihe diesem Wesen Eigenschaften, beispielsweise die eines Kriegers oder eines Königs oder eines Magiers. Ich kann mich selbst als zwei, drei oder mehr jemanden betrachten, meint ein erwachsener Spieler, der das wirkliche Leben bloß noch als eine unter vielen Varianten bezeichnet. In diesen Spielen kann ich der sein, der ich in Wirklichkeit bin. Außerhalb der Computerwelt bin ich nicht wirklich ich selbst, berichtet ein anderer Spieler, Sherry Turkle, die über 1000 Interviews mit Computerspielern gesammelt hat. In der schönen neuen E-Welt bin ich endlich der, der ich bin, sagte der Spieler. Außerhalb bin ich nicht ich selbst. Das wirkliche Leben ist nur eine Variante. Ein Identitätswechsel findet statt. Diese E-Welt verändert den Menschen, sie verändert die Sicht von uns selbst und auch die Sicht von anderen. Erste Forschungsergebnisse bestätigen das und zeigen gleichzeitig, welche gigantischen gesellschaftlichen Auswirkungen das haben wird. Die Generation, die jetzt mit Internet, Handy, Computerspielen und TV aufwächst, wird später einmal durchs Leben seppen, wie durch die TV-Kanäle, fand der deutsche Freizeitforscher Professor Horst W. Obaschowski aus Hamburg in einer Studie heraus. Sie werden immer neue Rollen erproben, werden Kontakte auf Distanz pflegen, statt tiefere Beziehungen. Die Studie warnt vor der Beliebigkeit im Lebensentwurf. Was sagte doch Alvin Toffler? Die Familie ist keine unabhängige Variable. Sie hängt damit zusammen, wie wir arbeiten. Sie hängt mit Technologie, Kommunikation und anderen Teilen des sozialen Systems zusammen. Sie ist Teil in einem größeren System. Wenn man alle anderen Teile dieses Systems verändert, dann verändert man auch die Familie. Der Trend ist nicht mehr zu übersehen. Der Mensch, mehr und mehr entwurzelt, mit kaputter Identität, herausgerissen aus den Ordnungen Gottes als Spielball, wie eine Billardkugel auf einem Billardtisch hin und her gestoßen, so wie das Spiel gerade laufen soll. Ich denke, wir haben im Laufe des Abends erkannt, dass dieses endzeitliche Netz bereits geknüpft ist und die Menschen der westlichen Welt sich mehr und mehr darin verfangen. Kann man aus diesem Netz raus? Ist diese Entwicklung aufzuhalten? Ist sie umzukehren? Ist ein endzeitlicher Angriff auf Familie und Kinder überhaupt abzuwehren? Ich persönlich glaube das nicht. Diese Entwicklung ist im vollen Gange. Also im Prinzip nicht. Aber mag die Europäische Charta möglicherweise, wir werden es im Laufe dieses Jahres wissen, den Familienbegriff streichen. Das sollte uns aber nicht daran hindern, so lange wie es irgendwie geht, an diesem traditionellen Familienbild festzuhalten, es stützen und fördern. Brüssel ist zunächst einmal noch sehr weit. Ich möchte Ihnen wirklich Mut machen zu einer gewissen Form von politischem Ungehorsam. Auch wenn neue gesellschaftliche Leitbilder festgeschrieben werden sollten, diese muss man nicht übernehmen, auch wenn man hoffnungslos als rückständig gelten sollte. Schwimmen Sie mutig gegen den Strom des Zeitgeistes. Zeigen Sie mutig Flagge. Denken Sie immer daran. Jeder positive Akzent in der Originalwelt, auch wenn sie nicht gut und perfekt ist, wir wissen das ja, jeder positive Akzent hier ist Gift für die E-Welt dort. Ein ganz simples Beispiel, mag Ihnen das erläutern, dass auch jeder von Ihnen schnell nachvollziehen kann. Nach Einschätzung von Manfred Heinemann, Direktor der Klinik für Kommunikationsstörungen an der Universität Mainz, sind in Deutschland 25% aller Kinder von 3,5 bis 4 Jahren in ihrer sprachlichen Entwicklung zurückgeblieben. Ein Viertel. Ende der 70er Jahre hat die Quote nur 4% betragen. Vielen Kindern mangele es an Sprachverständnis, Wortschatz, Grammatik und Artikulation, weil das Fernsehen oder der Gameboy, der Computer, den Nachwuchs zu aktiven Schweigern zwinge, so Heinemann. Die E-Welt macht die Kinder zu Schweigern, was negative Folgen für die Leistungsfähigkeit des Denkvermögens hat, denn sprechen können und denken können sind sehr eng miteinander verzahnt. Aber diese Sprachinvaliden werden auch zu Stubenhockern erzogen. Sprachinvaliden als Bewegungsanalphabeten. Die Computer- und Fernsehkinder lernen nicht mehr zu balancieren, zu klettern, zu hüpfen oder kontrolliert zu gehen. Um die Jahrhundertwende gab es etwa 100 aktive Straßenspiele, wie beispielsweise Völkerball. Heute gibt es ganze 5. Eine zunehmende Zahl von Kindern hat Schwierigkeiten beim Rückwärtslaufen oder beim Treppe heruntergehen. Jährlich verunglücken 950.000 Kinder in Deutschland, weil ihre Körperkoordination gestört ist, behauptet der renommierte Erziehungswissenschaftler Peter Struck. Wir stoßen stets auf dieselben Zusammenhänge. Ich sage euch jetzt etwas sehr krass. Die E-Welt attackiert den Menschen in seinem schöpfungsgegebenen Menschsein und das massiv und das bereits vom Kindesbein an. Was kann man dagegen tun? Ich mache Ihnen hier in meinem Vortrag deutlich, dass es eher gesund ist, von dieser E-Welt die Finger von zu lassen. Gleichzeitig werden aber in Deutschland 30.000 Computerexperten gesucht, und zwar dringend. Wer eine berufliche Zukunft haben will, sollte besser nicht die Finger davon lassen. Computerfachleute und Internetexperten werden dringend gesucht. Zu den Grundfertigkeiten wie Lesen und Schreiben gehört heutzutage längst dazu, auch einen Computer bedienen zu können. Mir ist völlig klar, aus dieser Nummer kommen wir nicht mehr raus. Es gibt gar kein Zurück. Dennoch sind doch die genannten Gefahren nicht wegzudiskutieren. Und das ist die Zwickmühle, in der wir stecken. Was kann man tun? Eine ganz simple Regel, ganz simpel. Reichen Sie dieser E-Welt nicht zu oft und nicht zu intensiv die Hand. Selbstverständlich schreibe auch ich meine Texte mit dem Computer, aber ein Computerspiel habe ich persönlich noch nie gespielt. Der Computer ist für mich ein Arbeitssklave und kein Freizeitpartner. Selbstverständlich verschicken wir in der Redaktion auch Dateien über Datenleitungen, aber eine E-Mail-Adresse haben wir nicht. Wir wollen dafür bewusst keine Zeit aufwenden, denn E-Mail ist ein Zeiträuber erster Güte, wie das Internet im Übrigen auch. Die Internetgemeinde weltweit, wohlgemerkt, verplempert pro Kalenderjahr zusammen etwa 3000 Jahre, um auf Verbindungen zu warten. Natürlich müssen unsere Kinder lernen, mit einem Computer umzugehen, aber müssen sie auch jedes neue Computerspiel spielen, jedes Update laden und stundenlang vor der Kiste sitzen? Stattdessen raus mit ihnen in die Originalwelt, denn die ist für sie gemacht, obwohl es da natürlich heutzutage auch jede Menge Gefahren gibt, das weiß ich. Dennoch, wann haben Sie zuletzt mit Ihrem Kind draußen gespielt? Wenn ich natürlich selber vor dem Computer sitze oder in die Glotze schaue, ja, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Kinder das auch tun. Eltern sind die wichtigsten Vorbilder für Kinder. Die bekannte christliche Jugendpsychotherapeutin Christa Mewes schreibt dazu, geprägt wird das Kind in der Familie dadurch, dass es Vormacher hat, Vorbilder, im wahrsten Sinne des Wortes, also durch die es eine fundamentale Vorbereitung auf sein Erwachsenenleben erhält. Eine solche Orientierung am positiv erlebten Vorbild gehört zu den am meist haltgebenden Vorgängen im Leben überhaupt. Halt ist im Jugendalter der Kinder nicht einfach nur ein Vorleben von Grundwerten im Alltag zu erreichen, sondern diese sinngebenden Aspekte müssen die Kinder auch in Gesprächen zu hören bekommen. Kurz und knapp, Eltern sollen Vorbilder sein, sollen Eindruck bei ihren Nachwuchs hinterlassen, dadurch, dass sie Vorbilder sind. Dazu kommt, dass Kinder durchaus in Gespräche einbezogen werden dürfen, die sinngebende Aspekte beinhalten. Sinngebende Aspekte für das Leben. Und da ist es keineswegs egal, von welchen Sinninhalten gesprochen wird, welche Inhalte Kinder prägen sollen. 1994 hielt der Politikwissenschaftler Dr. Andreas Püttermann, er ist tätig in der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin bei Bonn, einen sehr bemerkenswerten Vortrag. Sein Thema: Der Wertewandel in Europa, ganz speziell in Deutschland. Er stellt darin fest, dass seit Anfang der 70er Jahre ein entscheidender Wandel in unserer Gesellschaft passiert ist. Er nannte das den Abbau des Wert- und Tabugefühls. Eine schleichende Abstufung des Menschen, eine Deformierung, eine Brutalisierung der Gefühls- und Denkwelt, ganz besonders bei den jungen Leuten unter 30. Man gibt mir ein Zeichen, hat das was zu bedeuten? Muss ich aufhören? Gleich. Noch? Ja, ja, passt, ja. Ich habe meine Lesebrille auf, deshalb sehe ich das da hinten nicht. So. Also, für immer weniger junge Leute gäbe es klare Maßstäbe für Gut und Böse. Eine Untersuchung aus dem Jahre 1990 zeigt auf, dass nur noch 47% der jungen Deutschen unter 30 der Auffassung sind, man müsse sich unbedingt an Gesetz und Ordnung in einer Demokratie halten. Die Mehrzahl meint, man müsse sich nicht daran halten. Dr. Püttermann führt dann weiter aus, dass der religiöse Faktor in einer Gesellschaft, dass dieser religiöse Faktor eine überragende Bedeutung habe. Christen, so sagt Püttermann, hätten ein sehr intaktes Rechtsbewusstsein. Studien in den 80er Jahren hätten auch gezeigt, dass religiös interessierte Jugendliche dem Gemeinwesen offener gegenüberständen, das heißt weitaus weniger selbstsüchtig seien als Gleichaltrige.